Mein Thema ist Israel in Gottes Heilsplan und heute. Israel in Gottes Heilsplan und heute. Warum beschäftigen wir uns mit Israel oder sollten uns damit beschäftigen? Nicht nur aus politischen Gründen, weil Israel und der Nahe Osten ein ständiger Unruheherd ist, der in Verbindung mit dem Iran explodieren könnte, mit weltweiten Folgen, sondern vor allem aus geistlichen Gründen. Israel ist das einzige Volk, das Gott im Namen führt. El heißt Gott. Diesem Volk verdanken wir die Bibel und den Messias. Und wenn wir Christen im Sinne der Bibel sind, dann sind wir durch den jüdischen Messias Jeschua oder Jesus zum Glauben an den Gott der Bibel gekommen. Und das ist der Gott Israels. Und dann dürfen wir mit zu Gottes Volk gehören. Dann haben wir Anteil an den Verheißungen und Segnungen Israels. Und Israel ist Gottes erst geliebtes und erst erwähltes Volk bis heute. Und wir sollten nicht verwerfen, was Gott erwählt hat. Und nicht ignorieren oder ablehnen oder gar hassen, was Gott liebt. Und wer durch Jesus Christus mit dem Gott Israels verbunden ist, der ist dadurch auch mit dem Volk Israel verbunden. Anders kann ich es persönlich nicht denken. Gott hat das Volk Israel seit Abraham erwählt und nie aufgegeben. Und seitdem gibt es eine Dreiheit. Der Gott Israels, das Volk Israel und das Land Israel. Und diese Dreiheit war und ist nicht immer zusammen. Aber nur wenn das beieinander ist, ist es gut. Als Volk ist Israel oft genug von Gott abgefallen. In der Konsequenz hat Gott es aus seinem Land vertrieben. Und Christen haben keinerlei Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Gott Israel zerstreut hat. Durch die Assyrer oder Babylonier oder Römer. Aber die Bibel sagt, hört ihr Völker, das heißt ihr nichtjüdischen Nationen, des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Also wer glaubt, dass Gott Israel zerstreut hat, sollte bitte auch glauben, dass er es wieder sammelt. Und Gott sagt, Jeremia 31, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müssten auch die Nachkommen Israels aufhören, vor mir ein Volk zu sein für immer. Wir haben immer noch Sonne, Mond und Sterne, soweit ich sehen kann. Wir haben immer noch die Ordnungen von Tag und Nacht und die Abläufe. Wir haben immer noch die Meere mit Ebbe und Flut. Und demzufolge ist Israel immer noch Gottes Volk. Doch Jesus Christus ist mit dem Volk, aus dem er hervorgegangen ist und zu dem er gehört, noch nicht zu Ende. Er sagte, Jerusalem wird zertreten werden von den nichtjüdischen Nationen, bis die Zeiten dieser nichtjüdischen Nationen erfüllt sein werden oder voll sein werden. Und Paulus bestätigt das. Er sagt, Verstockung oder Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der nichtjüdischen Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Bis dahin ist ein Großteil Israels erstmal hier beiseite gesetzt, wie auf einem Wartegleis oder im Tiefschlaf, im geistlichen Koma, sage ich mal. Aber Gott wird dieses Volk wieder auf das Hauptgleis schieben und er wird es zu neuem geistlichen Leben erwecken. Und so sagte auch Jesus seinen Zeitgenossen, seht, euer Haus, der Tempel wird wüst und verlassen werden. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt, Jesus kommt wieder nach Israel und Israel wird ihn erkennen und anerkennen als Messias. Das setzt voraus, dass Israel wieder in seinem Land ist, im Land Israel, und mit Gott und seinem Messias vereint sein wird. Also Gott, Volk und Land müssen und werden wieder zusammenkommen, sagt die Bibel. Und der Prophet Hesekiel kündigt an, Hesekiel 37 kann man das lesen, diese Sammlung oder Wiederherstellung Israels geschieht in zwei Etappen. Zunächst erfolgt eine rein äußere Sammlung, ich könnte sagen auf rein säkulare Weise. Das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt. Und die nächste Etappe steht noch aus. Und das wäre die geistliche Wiederherstellung Israels, dass Gott seinen Geist auf dieses Volk ausgießt. Und dann steht dort, wird es wieder Gottes Knecht David, sprich der Sohn Davids, die lege ich jetzt aus, wird wieder dieser Knecht Davids, Jesus der Messias, ihr Fürst sein, und zwar für immer, sagt Hesekiel, für immer der Sohn Davids oder David ihr Fürst. Und es wird einen ewigen Bund des Friedens geben. So die wunderbare Aussicht. Das sind wir noch nicht. Aber es ist angekündigt. Und wir finden dazu in Sacharja 12 und 14 weitere Einzelheiten. Dort steht, unmittelbar vor der geistlichen Wiederherstellung Israels werden sich die Völker der Welt zu einem Krieg gegen Israel bzw. Jerusalem vereinen. Und Gott wird selber sichtbar in diesen Krieg eingreifen. Wir lesen, er wird alle Völker vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Also genau dort, wo Jesus zu Gott hin zurückgekehrt ist und wo die Engel sagten an diesem Ort, so auf diese Weise wird Jesus wieder zurückkehren. Und dann lesen wir bei Sacharja auch, Gott wird dann den Geist der Gnade und des Gebetes auf sein Volk ausgießen. Und die Folge, wirklich, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, sagt Gott, und werden um ihn wehklagen, wie man über den einzig Geborenen klagt, und bitterlich weinen, wie man bitterlich weint über den Erstgeborenen. Ich denke, eine klarere Prophetie kann es gar nicht geben. Der, der gesehen und erkannt wird, um den geklagt wird, ist zugleich Gott, sie werden mich ansehen, und ist zugleich ein anderer, sie werden um ihn klagen, wie um den Erstgeborenen, also um den Messias, der in Gott, der Mensch wurde, wo Gott Mensch wurde. Um ihn wird Israel klagen, weil sie ihn das erste Mal nicht nur verpasst, sondern gekreuzigt durch Bohrtarpen an Händen und Füßen an der Seite durch die Römer. Aber dann werden sie auch jubeln, ergänze ich, das kündigt Jesus an, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und so schließt sich der Kreis. Und eben nicht der Kreis, sondern es ist eine Ellipse, sage ich mal. Gottes Heilsplan gleicht nämlich einer Ellipse mit zwei Brennpunkten. Das Volk Israel in seinem Land und die internationale Gemeinde der Jesusgläubigen. Zwei Brennpunkte in einer Ellipse. Und die sind miteinander verbunden. Gott kommt mit beiden zum Ziel, Jesus kommt mit beiden zum Ziel. Und deshalb sollten wir neben der Christenheit auch Israel im Fokus haben. Und auf der Seite Israels stehen, unabhängig davon, wie es sich benimmt, wie sie sich verhalten. Jedenfalls wird es uns nicht gut bekommen, wenn wir mit den Heiden gegen Israel Stellung beziehen. Da ist die Bibel sehr deutlich. Israel anzutasten geht ins Auge, steht da. Wer gegen Israel vorgeht und Israel richtet, wird gerichtet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Und wer es segnet, wird gesegnet. Ich lasse ein paar Punkte um der Zeit willen weg, kann man im Manuskript nachlesen. Wollte sagen, achten wir auf Israel, weil dieses Land eine enorme prophetische Bedeutung für die Zukunft hat. Manche sagen, Israel ist Gottes Zeiger an der Weltenuhr. Also wenn wir wissen, wo wir im Heilsplan stehen, müssen wir auf Israel schauen. Und noch zwei Punkte, die wir verstehen sollten. Erstens, Israel ist Gottes Demonstrationsvolk. Und damit meine ich, in Israel finden wir wie in einem Brennglas gebündelt alles, was wir sonst auch in der Menschheit finden. Alles, was wir auch sonst in der Menschheit finden, finden wir wie gebündelt in einem Brennglas in Israel, und zwar das Beste wie das Schlimmste, beides. Das größte Licht und die größte Finsternis, beides in Israel. Der Zustand Israels ist wie ein mikrokosmisches Bild der übrigen Nationen. Das gilt für das ganz Menschliche und auch für das Göttliche. Als Licht für die Nationen ist Israel dazu bestimmt, der ganzen Welt Gottes Natur, Wege, Taten und Urteile bekannt zu machen, zu offenbaren. Und wir sehen an Israel, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und Paulus sagt, es ist ein Beispiel für uns. So geht er nämlich auch mit uns um, wenn wir tatsächlich zu ihm gehören. Israel, Gottes Demonstrationsvolk, ganz menschlich. Wir finden alles dort, was wir auch bei uns finden, wie in einem Brennglas. Und auch von Gottes Seite her, wie Gott mit diesem Volk umgeht, sollten wir uns sehr genau anschauen, weil das auch uns als sein Volk betrifft. Und ein zweiter Punkt, was die Juden trifft und betrifft, wird am Ende und vielleicht schon bald auch uns treffen. Das Evangelium gilt den Juden zuerst und auch den Nichtjuden, aber auch die Verfolgung der Gläubigen und Repräsentanten Gottes betrifft zuerst die Juden und dann auch die Gläubigen aus den anderen Ländern. Vielleicht ist Ihnen das nicht bekannt, aber es ist klar und amtlich. Wenn Hitler nicht vorher gestoppt worden wäre, dann hätte er sich nach den Juden die Christen vorgenommen. Und zwar genauso, wie er sich die Juden vorgenommen hat. Und seit vielen Jahren liest man in Israel in arabischen Vierteln die Losung auf Arabisch: Am Schabbat töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Israel steht im Nahen Osten für den Westen und Israel ist für die Moslems der kleine Satan, USA der große Satan. Und was radikale Moslems den Juden angetan haben und antun, werden sie auch den Nichtjuden antun, bis sie ihr Ziel, ein weltweites Kalifat zu errichten, erreicht haben. Und das bedeutet, wenn die Hamas und radikale Moslems nicht gestoppt werden, sind wir die Nächsten. Yarden Gad aus dem Kibbutz Be'eri war nach dem 7. Oktober 23 für 54 Tage im Gazastreifen in Geiselhaft. Im November konnte sie mit 97 anderen Geiseln freigekauft werden. Sie hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft und sprach manchmal Arabisch mit ihren Wächtern. Die Botschaft, die die Terroristen ihr mit auf den Weg gaben, lautete: Keine Sorge, wir haben in Deutschland viele Hamas-Leute. Wir werden auch dort zuschlagen. Und wer das für abwegig hält oder meint, das kann bei uns nicht passieren, der bedenke, wenn schon das Land mit dem besten Geheimdienst der Welt so überrascht und terrorisiert werden konnte, dann kann das bei allen anderen und auch bei uns erst recht geschehen. Denken wir bitte nicht, der Konflikt bleibt auf den Nahen Osten beschränkt. Was Israel und die Juden betrifft, wird am Ende auch uns betreffen. Und umgekehrt gilt, wogegen Israel kämpft, kämpft es stellvertretend auch für uns. Als einzige Demokratie im Nahen Osten kämpft es nicht zuletzt für den Erhalt der Demokratie und für den Erhalt der westlichen Werte bzw. für das, was davon noch übrig geblieben ist. Israel, das einzigartige Volk, das war so mein erster Punkt. Der zweite, Israel, das traumatisierte Volk. Israel hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder Traumata erlebt. die Vertreibung Nordisraels durch die Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus, die Vertreibung Judas und die Zerstörung des Tempels durch die Babylonier 586 vor Christus, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Vertreibung der Juden in alle Welt im Jahre 70 nach Christus, vollendet 135 nach Christus. Die vielen Pogrome und Vertreibungen, die dann folgten, lasse ich jetzt mal weg. Aber dann eben die Shoah, das heißt diese große plötzliche Katastrophe, oder Holocaust, das heißt vollständige Verbrennung von 1941 bis 1945 bei uns. Aus diesem Trauma, gerade dem letzten, erfolgte die Einsicht, die Juden brauchen ein eigenes Land, in das sie fliehen können, in dem sie sicher sind und das sie verteidigen können. Und so erfolgte die Gründung des Staates Israel 1948. Denn das Trauma des Holocaust hat eins bewirkt, diese innere Festlegung oder Entscheidung, so etwas passiert uns nie wieder. Wir lassen uns nicht noch einmal abschlachten wie Schafe, die man zur Schlachtbank führt. Wir werden uns mit allen Mitteln, die wir irgendwie haben, verteidigen. Dabei müssen wir beachten, Juden haben ein völlig anderes Verhältnis zur Geschichte als wir. Für Juden ist die Geschichte, ihre Geschichte, ganz eng mit ihrer Identität verknüpft. Sie sagen immer noch, als wir in Ägypten waren, als wir in den KZs waren. Und jedes Mal, wenn sie daran erinnert werden, unsere Feinde wollen uns vernichten, reagieren sie jedes Mal entsprechend heftig aus ihren Traumata, aus ihren Verletzungen heraus. Das müssen wir überhaupt nicht gut und richtig finden. Aber wir sollten es verstehen. Unser Volk ist nicht ganz unschuldig daran. Und für viele Araber und Palästinenser ist Hitler immer noch ein ganz großes Vorbild. Auch seine Schrift Mein Kampf. Sie wollen vollenden, was Hitler am Ende nicht geschafft hat. Und so haben Hamas und Hisbollah und andere dieses eine erklärte Ziel, Israel und die Juden, vernichten. So etwas wie der Holocaust passiert uns nie wieder, sagte Israel. Und dieser Mythos, ich nenne es jetzt Mythos, ist am schwarzen Schabbat am 7. Oktober 2023 zerplatzt. Und das hat zu einer Traumatisierung oder Retraumatisierung Israels geführt, die wir uns kaum vorstellen können. Nächster große Punkt, Israel, Gottes Volk, heute. Unterpunkt, der schwarze Schabbat. Was geschah am schwarzen Schabbat? Israel gedenkt des Yom Kippur-Krieges vor 50 Jahren und philosophiert darüber, wie es damals so unvorbereitet sein und überrascht werden konnte, und erlebt prompt dasselbe in der zweiten Auflage. Etwa 3000 Terroristen stürmen am Schabbat, dem 7.10.23, zum abschließenden Höhepunkt des Laubhüttenfestes, um 6.30 Uhr die israelische Grenze zum Gazastreifen, begleitet von einem Raketenhagel auf Israel. Auf brutalste Weise ermorden sie alles, was ihnen an Juden begegnet, vom Säugling bis zum Greis. Es gibt ca. 1400 Tote an einem Tag. Seit dem Holocaust und der gesamten Staatsgeschichte Israels sind noch nie wieder so viele Juden an einem Tag vernichtet worden wie am 7. Oktober 2023. Dazu wurden 242 Bürger entführt, vom Kleinkind bis zum Greis und Holocaust-Überlebenden. Und 10 Monate danach, also jetzt im August, sind noch 115 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, sagt man. Die Hamas-Terroristen gingen mit einer Brutalität vor, die teilweise die Grausamkeiten der SS in den KZs und die der ISIS noch in den Schatten stellt. Also die ISIS hat keine Babys enthauptet und die SS hat keine toten Frauen vergewaltigt, wie es die Hamas am 7.10. im Süden Israels getan hat. Man weiß das alles sehr genau, weil mit ihren Bodykameras haben sie alles wunderbar aufgenommen und es in die sozialen Netzwerke gestellt, teilweise live übertragen. Mitgliedern des israelischen Parlaments, die einen unzensierten Film mit Aufnahmen durch die Hamas gesehen haben, die sind bei der Vorführung zusammengebrochen und brauchten ärztliche Betreuung. Israels Geheimdienst hat 50.000 Filme mit solchen Aufnahmen. 50.000 Filme. Wenn man es auf die Einwohnerzahl, auf die Einwohnerzahlen umrechnet, dann war der 7. Oktober 23 für Israel um ein Vielfaches schlimmer und ein viel größeres Trauma, als es der 11. September 2001 für die USA war. Viel schlimmer. Und wer möchte und noch nicht alles vergessen hat, kann jetzt schon mal in seinem Hinterkopf überlegen, wie die USA auf den 11. September reagiert haben. Unfassbar ist es auch, wie es dazu überhaupt kommen konnte und wie Israel reagiert bzw. nicht reagiert hat. Ich nenne mal einige Punkte. Es gab viele Warnungen von diesem geplanten Angriff. Er lief nach einem Drehbuch ab, das mehr oder weniger bekannt war. Aber aus irgendeinem Grund entschied das Oberkommando der Streitkräfte, diese mehrfachen ernstzunehmenden Warnungen zu ignorieren. Die Europäische Union hat Gaza 3 Monate vor dem Angriff mit Gleitschirmen versorgt. Mit diesen Gleitschirmen sind die Terroristen dann nach Israel eingeflogen. Einige Wochen vor dem Massaker wurden die Beobachtungsballons an der Grenze zu Gaza außer Betrieb genommen. Und die israelischen Streitkräfte haben sich trotz aller Warnungen entschieden, ihre Instandsetzung aufzuschieben. Nächster Punkt, den örtlichen Einsatzkräften und Bewohnern der Grenzorte wurde untersagt, ihre Waffen in ihren Häusern aufzubewahren. Sie mussten die Waffen in bestimmten Waffenlagern am Ortsrand lagern und einschließen. Den Terroristen waren diese Waffenlager bekannt, denn die Palästinenser aus dem Gazastreifen, die in diesen Orten ihr gutes Geld verdienten, mehr als sie sonst verdient hätten, haben genaue Lagepläne gemacht. Und als die Bewohner nach dem Angriff ihre Waffen holen wollten, wurden sie dort bereits erwartet und zusammengeschossen. An diesem 7. Oktober war niemand in Bereitschaft in Israel. Das gesamte israelische Sicherheitskabinett war an diesem Morgen im Urlaub, an einem Morgen, an dem es unzählige Alarme und Warnungen und Hilferufe gab. 3 Monate vor dem Massaker entzogen sie einem der wichtigsten Leute in der Gegend die Erlaubnis, die Kommunikation der Hamas abzuhören und den israelischen Streitkräften Bericht zu erstatten. Israels Polizei, Militär und Rettungsdienste reagierten viele Stunden nach dem Angriff überhaupt nicht. Unzählige Hilferufe der überfallenen Verhalten ungehört. Alles Zufälle? Wie konnte es sein, dass das Land mit der stärksten Armee auf kleinstem Raum, mit dem besten Geheimdienst der Welt, mit der besten Überwachungstechnik, mit befestigten, gesicherten und bewachten Grenzen einfach so überrumpelt und überwältigt werden konnte wie ein kleiner Junge im Schlaf? Niemand eine Antwort darauf hat, ich bin sehr gespannt. Ich sage jetzt etwas zur Politik Israels. In der Regel regen wir uns ja über die Politik Israels auf und die Welt auf jeden Fall. Darf ich einmal auf Folgendes aufmerksam machen? 2005 hat Israel den Gazastreifen unter Ariel Sharon geräumt. Getreu der Parole Land für Frieden. Ergebnis in der Praxis: Land für Raketen, Waffenlager, Tunnelanlagen und neuen Krieg. Genau dasselbe passierte übrigens im Südlibanon. Israel zog sich im Jahr 2000 von dort zurück. Und unter den Augen der UNO und der dort stationierten UNO-Soldaten besetzte die Hezbollah die neue neutrale Zone, baute ein Tunnelsystem, das dem von Gaza haushoch überlegen ist oder haustief, und stationierte dort eine sechsstellige Zahl von Raketen, die denen vom Gaza hoch überlegen sind. Das heißt, die Gefahr aus dem Libanon ist um ein Vielfaches größer als die Gefahr aus Gaza. Seit Monaten ist der Norden Israels von seinen Bewohnern weitgehend verlassen, wegen dem ständigen Raketenbeschuss. Allein letzten Sonnabend, 17.8., waren es 50 Raketen etwa, ein bisschen mehr. Es sind alles Geisterstädte dort oben, unbearbeitete Felder, stillstehende Fabriken. Das ist die Folge vom Rückzug aus dem Libanon auf diesen Schritt hin zum Frieden. Wenn Israel Schritte hin zum Frieden geht, erweisen sie sich immer wieder als Schritte hin zu einem noch schlimmeren Krieg. Hat jemand eine Antwort auf dieses Dilemma? Zurück nach Gaza. 22 Jahre, wo der Hamas-Terrorist Yahya Sinwar, der hat den Beinamen der Schlechter von Khan Yunis, in israelischen Gefängnissen. Er war zu 5-mal lebenslänglich verurteilt worden. Israelische Ärzte retteten ihm durch eine Hirnoperation das Leben. Und dann wurde er 2011 mit über 1000 anderen Terroristen freigelassen, und zwar für den in den Gazastreifen entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit. Vielleicht erinnern sich manche. Als einziger unterschrieb Sinwar keine Verpflichtung, nicht wieder terroristisch tätig zu werden. Er war ehrlich. Trotzdem wurde er freigelassen. Und am 7.10.23 gab er den Befehl für das Massaker im Süden Israels. Also, der schwarze Sabbat kann durchaus auch als eine Folge dieses Geiselaustausches gesehen werden. Eine israelische Geisel wurde gerettet. Weit über 2000 Juden starben dafür seit dem 7. Oktober 23 und über 240 Geiseln wurden entführt. Verständlicherweise rufen nun alle wieder nach einem Geiseldeal, um auch sie zu befreien wie Gilad Shalit damals. Und jetzt können sie die Fortsetzung der Geschichte ausspinnen. Israels Reaktionen auf den schwarzen Schabbat. Israels Reaktion bestand zunächst einmal darin, gar nicht zu reagieren. Stundenlang. Schließlich hat man sich auf zwei Ziele geeinigt. Erstens, die Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. Und zweitens, die Hamas so zu schlagen oder zu vernichten, dass sie zu solchen Aktionen gegen Israel nie mehr in der Lage sein wird. Kann mir jemand verraten, wie man diese beiden Ziele miteinander vereinbaren will? Das Volk und die Regierung Israels sind darüber zutiefst zerstritten. Wie kann man die Geiseln befreien? Militärisch? Das hat ein ganz hohes Risiko und wird einen hohen Preis bedeuten, für die Geiseln wahrscheinlich und für die Soldaten und alle. B, durch Verhandlungen. Mit einem hohen Risiko und einem hohen Preis ebenfalls, der in Hunderten von freigelassenen Terroristen besteht, die dann wieder tätig werden. Und in Kompromissen, die Israel wieder militärisch schwächen. Solche Verhandlungen hat es immer wieder gegeben, mit unterschiedlichem Erfolg, auch zuletzt jetzt wieder in Doha, jetzt mit Fortsetzung in Ägypten. Mit welchem Ergebnis wissen wir noch nicht. Wie kann man die Hamas besiegen oder vernichten? Kluge Leute sagen, Ideen und Ideologien sind nicht mit Waffengewalt auszurotten. Richtig. Gegenfrage. Wie konnte und musste der deutsche Nationalsozialismus besiegt werden? Wie wurde er zwar nicht ausgerottet, aber doch so besiegt und geschwächt, dass er bis auf Weiteres keine Gefahr mehr für diese Welt sein konnte? Wie ist das passiert? Ich nehme an, jeder kennt die Antwort. Dann übertrag jetzt bitte diese Antwort mal auf die Hamas und die Hezbollah. Was tut also Israel? Es geht militärisch gegen die Hamas vor. Neben der Raketenabwehr, die viel Schlimmes verhindert, wird zurückgebombt. Das Problem dabei ist, die Kommandozentralen und die gesamte Infrastruktur der Hamas befinden sich 20 bis 40 Meter unter der Erde in einem Tunnelnetz von insgesamt 500 Kilometern Länge. Man spricht von der Metro in Gaza, nicht Galens. Die haben es noch nicht. Niemand will bemerkt haben, wie diese unterirdischen Anlagen gebaut wurden. Da fuhren keine LKWs und gar nichts, auch kein Lärm, gar nichts. Niemand merkte, wovon das alles bezahlt wurde. Dreimal dürft ihr raten. Konnte der Bau der Berliner U-Bahn so verborgen bleiben? Und zum Vergleich, das Berliner U-Bahn-Netz bringt es auf schlappe 156 Kilometer. Das ist nichts auf das, was in Gaza ist. Jetzt im August 2024 haben die israelischen Streitkräfte noch 50 Schmugglertunnel entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten entdeckt und zerstört. Darunter einen autobahnähnlichen Tunnel von 3 Metern Höhe. Jeder kann sich denken, was darin transportiert werden konnte. Jetzt ist auch klar, warum sich Ägypten so gegen die Einnahme der Grenzstadt Rafah gewehrt hat, weil genau diese Einnahme von Rafah diese Entdeckung nach sich gezogen hat. Dazu kommt, die Kommandozentralen befinden sich nicht einfach nur unter der Erde, sondern unter Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen und Einrichtungen der UNO. Die eigene Bevölkerung dient als Schutzschild. Und dieser Schutzschild funktioniert viel besser und ist viel wirksamer als jeder Bunker. Israel benutzt seine Waffen, um die Bürger zu schützen. Hamas benutzt die Bürger, um ihre Waffen zu schützen. Was konnte und kann Israel tun? Es gibt keine andere Armee der Welt, die die Zivilisten so zu schonen versucht wie die israelische Armee. Die Zivilbevölkerung wurde vorher gewarnt mit zigtausenden von Anrufen und Millionen, buchstäblich Millionen von SMS-Nachrichten und Flugblättern. Sie wurde zur Flucht in Sicherheitskorridore aufgefordert, die wiederum von der Hamas genutzt werden, um sich dort zu verstecken. Der Anteil an toten Zivilisten im Gazastreifen im Verhältnis zu den bewaffneten Kämpfern ist wesentlich geringer als in allen anderen modernen Kriegen, die geführt wurden und werden, wie Untersuchungen und Studien zeigen. Ich habe Zahlen und Diagramme und alles gesehen. Außerdem versorgt Israel den Gazastreifen mit Wasser, Energie, Lebensmitteln und vielen anderen Hilfsgütern. Kein anderes Land der Welt geht so mit seinen Kriegsgegnern um. Kein anderes Land der Welt. Ja, es sterben Zivilisten. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Der Unterschied ist, die Hamas versucht alles, um so viele Zivilisten wie möglich zu töten. Und sie nimmt gerne eigene Tote in Kauf, weil die ja als Märtyrer ins Paradies kommen und weil sie der eigenen Propaganda mehr nützen als lebende Bewohner. Israel dagegen versucht alles, was es kann, um den Tod von Zivilisten zu verhindern. Jetzt mal ein bisschen Vergleichszahlen. 11.000 Zivilisten wurden getötet, als die von den USA unterstützte irakischen Streitkräfte Mosul von der ISIS zurückerobert haben. 11.000 tote Zivilisten. Der Bürgerkrieg in Syrien hat allein bis März 2021 schon 600.000 Tote gefordert. Neuere Zahlen habe ich nicht. Das ist um ein Vielfaches mehr als im jetzigen Israel-Gaza-Konflikt. Aber mir ist bei Syrien keine Verurteilung durch die UNO oder internationale Gerichte bekannt. Das spielt alles keine Rolle. Zum Vergleich, 800.000 Zivilisten wurden getötet, als die alliierten Streitkräfte das von den Nazis beherrschte Deutschland bombardierten. Und noch eine Zahl, ich erwähnte das vorhin schon mal, der Krieg gegen den Terror, den die USA aus Anlass des 11. September 2001 bis 2021 führten, kostete 4 Millionen Menschen das Leben. Ist auch egal. Wo war da der Aufschrei anderer Regierungen? Wo war da die UNO mit ihren Verurteilungen? Wo waren da die Forderungen nach Waffenstillstand? Wo wurden dort Waffenstillstände durchgesetzt? Teil des militärischen Vorgehens gegen die Hamas und auch Hisbollah ist die Eliminierung ihrer Führer. Israel hatte einiges unternommen, um Führer der Hamas und Hisbollah auszuschalten. Das sind schwere Schläge gegen die Kapazitäten dieser Terrororganisationen. Dies geschah sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon. Am 31. Juli 2024 wurde dem Auslandschef der Hamas, Ismail Haniya, in Teheran zu seinem lang ersehnten Märtyrertod verholfen. Israel hat sich offiziell nicht dazu geäußert, hat keine Verantwortung dafür übernommen. Es kursieren verschiedene Varianten, wie dieser Mann zu Tode kam. Variante 1, durch eine Rakete, die von Aserbaidschan aus abgefeuert wurde. Dort hat Israel einen Stützpunkt, wo es den Iran aushorcht. Zweitens, durch eine Rakete innerhalb des Irans. 2a, aus einem Haus der Umgebung des Gästehauses. 2b, von den Bergen, die das Haus umgeben. Variante 3, durch einen Drohnenangriff. Variante 4 durch eine Bombe, die im Schlafzimmer deponiert war. Variante 4a, nach einigen Quellen wurde die schon 2 Monate vor diesem Ereignis dort platziert. Variante 4b, durch 2 Angehörige der iranischen Revolutionsgarden vom Mossad rekrutiert, die am 30.07. um 16.23 Uhr im Schlafzimmer eine Bombe in einem Ziegelstein von 7,5 x 15 cm Größe am Boden des Bettes platzierten, die dann von einem Roboter ferngesteuert, am 31.07. um 1.37 Uhr Ortszeit ausgelöst wurde. Welche Variante davon stimmt, weiß ich nicht. Soweit mal zur Eindeutigkeit unserer Berichterstattung in den Medien. Dass er tot ist, scheint aber sicher zu sein. Und nun, weil ein Ausländer, den der Iran nicht schützen konnte, bei einem Attentat im Iran ums Leben kam, hat der Iran offiziell am 1. August 2024 die Vereinten Nationen über seine Absicht informiert, Israel in einem Akt der Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta anzugreifen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bestätigte in einem anschließenden Telefonat mit dem iranischen Außenminister das Recht auf Selbstverteidigung des Iran. Ich finde das schon beachtlich, oder? Iran droht mit Vergeltung, vereint mit der Hisbollah im Südlibanon. Ob und wann das kommt, weiß oder sagt niemand. Alle warten. Es gibt intensive internationale diplomatische Bemühungen, diese Eskalation zu verhindern. Und ebenso intensive internationale militärische Vorbereitungen, darauf zu reagieren. Auch ein Präventivschlag wird erwogen, weil bei einem geballten Angriff aus dem Iran und aus dem Südlibanon mit Hunderttausenden von Raketen gleichzeitig nichts mehr von Israel übrig bleiben würde. Zwei Punkte zur Philosophie Israels. Müssen wir vielleicht auch verstehen. Erstens, Israel bevorzugt es bislang Probleme zu managen statt zu lösen. Machen wir auch so. Unsere Kirche übrigens auch ganz genauso. Wir managen Probleme, aber wir lösen sie nicht. So erfuhr sowohl die Fatah-Regierung als auch die Hamas immer wieder eine gewisse Unterstützung durch Israel. Um sie am Leben und regierungsfähig zu halten, hat Israel selber für gesorgt. Weil Israel keinerlei Wert darauf legt, selber über die Palästinenser herrschen zu müssen. Also irgendwo sagen viele, ihr habt sie doch selber gefördert, die euch jetzt vernichten. Ist auch so. Weil Problemmanagements irgendwie in der Balance halten, die Bälle irgendwie in der Luft halten, aber nicht lösen. Zweitens, in Israel ist zwar in jeder Straßenecke zu lesen, auf Transparenten, wir werden siegen. Aber das ist wohl reine Propaganda. In der Militärdoktrin von Israel ist die Kategorie Sieg offiziell gar nicht vorgesehen. Und inoffiziell ist es umstritten, ob Israel einen Sieg ansteuern soll. Warum? Weil es sich bei der IDF per Definition um eine reine Verteidigungsarmee handelt. Israel Defense, Verteidigungsforces, Kräfte. Und sich zu verteidigen ist was anderes, als andere zu besiegen. Alle Militäraktionen Israels seit 1967 wurden vor einem Sieg beendet mit Waffenruhen, womit die nächste Konfrontation jeweils schon wieder vorprogrammiert war. Dieses Verhalten Israels ist trotzdem oder durchaus problematisch. Warum? Einerseits ist es ja edel. Aber wir müssen verstehen, im Nahen Osten wird das als Schwäche ausgelegt. Dort versteht man nur die Sprache der Stärke, das heißt der Gewalt. Leider. Das ist anders als bei uns. Bei uns ist Gewalt das letzte Mittel, dort oft das erste. Israel, seine Stellung in der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Eins müssen wir unbedingt noch verstehen, was im Nahen Osten gelaufen ist und läuft, ist im Kern ein geistlicher Kampf. Die Grausamkeit, mit der am 7. Oktober 23 vorgegangen wurde, lässt sich meines Erachtens nur dämonisch erklären. Aber die Sache liegt noch tiefer. Dämonische Mächte mit einer dämonischen Hauptmacht an der Spitze kämpfen gegen den Gott der Bibel. Da man ihn selbst nicht treffen kann, vergeht man sich an seinem Volk, an den Juden zuerst und dann auch an den Christen. Wer meint, Allah sei identisch mit dem Gott der Bibel, unterliegt meiner Meinung nach einem fatalen Irrtum. Auch wenn viele dieser Irrlehre huldigen. Übrigens vorwiegend Christen, nicht Moslems, die sehen da klarer. Noch etwas, was hierher gehört, und das müssen alle hören, egal ob sie jetzt gläubig sind oder Atheisten sind. Der Nahe Osten insgesamt ist nicht zuerst Politik wie der Westen, sondern Theologie und Religion. Zuallererst Theologie und Religion. Das versteht der Westen überhaupt nicht. Zur Theologie, zur Religion und zum geistlichen Kampf gehört, obwohl der Koran einerseits den Juden ein eigenes Land zugesteht, können und dürfen andererseits Moslems und radikale Moslems erst recht die Existenz eines jüdischen Staates zwischen Jordan und Mittelmeer nicht anerkennen oder akzeptieren. Denn dieses Land war einmal in muslimischer Hand. Und was einmal in muslimischer Hand war, muss für immer in muslimischer Hand bleiben. Alles andere wäre nämlich ein Versagen Allahs. Und das kann es nicht geben. Denn Allahu Akbar, das heißt, Allah ist größer. Größer als alle anderen Götter, größer auch als der Gott der Bibel, Jahwe. Und so stehen sich im Nahen Osten zwei geistlich und menschlich unüberbrückbare Gegensätze gegenüber. Geistlich gegensätzliche Mächte kämpfen gegeneinander und was wir sehen, ist nur der Kampf ihrer irdischen Repräsentanten. Kommen wir zu den Reaktionen der sichtbaren Welt, sage ich jetzt mal, auf Israel. Und mit sichtbarer Welt oder Welt meine ich jetzt auch einen großen Teil zumindest der westlichen Kirchen, die dasselbe innere und äußere Verständnis und Weltbild wie die Welt haben und die geistlich gesehen längst Bestandteil der Welt geworden sind. Überschrift Antisemitismus. Nachdem die Welt zunächst teilweise ihre Solidarität gegenüber Israel erklärte und Krokodilstränen vergoss, schwenkte die Stimmung bald um und wendet sich nun gegen Israel zugunsten der Palästinenser. Nach wie vor ist es offensichtlich so, nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Um ihn kann man weinen und ihm seine Solidarität erklären. Aber ein Jude, der sich verteidigt und dafür seine Mörder oder potenziellen Mörder tötet, ist ein böser Jude. Und das wird verurteilt. Es bleibt dabei, die Juden bzw. Israel sind an allem schuld. Der Antisemitismus erlebte seit vergangenem Herbst seinen größten Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg. Antisemitische Vorfälle sind weltweit um 500% gestiegen. Vielleicht sollte man gar nicht von Aufschwung reden. Es kommt nur ans Licht, was im Untergrund immer schon da war. Nie wieder ist jetzt, schreit es von Plakaten und schallt es von Sprechchören politisch korrekter Menschen. Und gleichzeitig demonstrieren sie mit der Losung "From the river to the sea, Palestine will be free." Statt "nie wieder ist jetzt" heißt es praktisch "endlich wieder ist jetzt". Denn was Hitler in Deutschland und Europa nicht schaffte, nämlich es Juden frei zu machen, das soll nun in dem Land, das Gott und teilweise sogar die UNO Israel zusprach, vollendet werden. Das Land zwischen Jordan und Mittelmeer soll judenrein werden. Das bedeutet diese Losung. Das ist ein Aufruf zum oder eine Hoffnung auf Völkermord an den Juden. Ich sagte schon, Hitler und auch sein Buch Mein Kampf genießen unter Palästinensern und Arabern höchste Verehrung. Aber wer wird wegen Völkermord verurteilt? Israel natürlich, das sich gegen die verteidigt, die es offiziell ausrotten wollen. Gaza ist von 1948 bis jetzt von 80.000 auf 2 Millionen Einwohner angewachsen. Aber dort wird Völkermord verübt. Israel warnt die Zivilbevölkerung vor seinen Angriffen wie kein anderes Land. Es schickt Hilfslieferungen nach Gaza wie kein anderes Land. Dann wird ihnen Völkermord in Gaza vorgeworfen. Welche Armee nimmt am meisten Rücksicht auf Zivilisten und bezahlt dafür mit dem Leben eigener Soldaten? Israel. Wer wird für Kriegsverbrechen verurteilt? Israel natürlich. Welches Land liefert seinen Kriegsgegnern möglichst noch kostenlos Wasser, Strom, Benzin, Lebensmittel und sonstige Hilfsgüter? Israel als einziges Land. Ich weiß es von keinem anderen, die miteinander Krieg sind. Ich glaube nicht, dass Russen Ukraine mit Kartoffeln beliefern. Das Kibbutz Be'eri, in dem am 7.10.23 über 120 Bewohner nach Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Foltern grausam starben und 31 seiner Mitglieder entführt wurden, dieses Kibbutz liefert Kartoffeln nach Gaza. Hallo? Und welches Land wird pausenlos wegen mangelnder Hilfe für den Gazastreifen angeklagt und zu mehr Hilfe aufgefordert? Israel natürlich. Wer stiehlt die Hilfslieferungen, um die eigenen Terroristen zu unterstützen, beziehungsweise um die kostenlos gelieferten Güter zu Wucherpreisen an die arme Bevölkerung zu verkaufen? Die Hamas. Wer wird für die angebliche und tatsächliche Not in Gaza verantwortlich gemacht? Israel natürlich. Wer missbraucht Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Menschen als Tarnung und Schutzschilde? Die Hamas. Wer wird verurteilt? Israel natürlich. Welches Land wurde am 7. Oktober 23 angegriffen? Israel. Welches Land wird als Angreifer und Aggressor verurteilt? Israel natürlich. Was zeigt das? Eine Verblendung und Verdrehung, die rational nur schwer erklärbar ist. Sie hat ein endzeitliches Ausmaß erreicht. Terror wird als Verteidigung oder Befreiungskampf ausgegeben, Verteidigung als Terror. Lüge wird zur Wahrheit erhoben und die Wahrheit zur Lüge degradiert. Gutes ist jetzt Böses und Böses ist jetzt Gut. teuflischen Verdrehungen. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, schickt ihnen Gott eine wirkungsvolle Kraft der Verwirrung, einen Geist der Irreführung, lesen wir in 2. Thessalonicher 2. Und da sind wir. Und Bibelkenner müssten wissen, was das bedeutet. Noch ein kurzer Ausblick. Israel, Gottes Volk in der Zukunft. Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Spekulationen und Vermutungen gibt es viele, denkbar ist auch vieles. Möglicherweise führen die Verhandlungen noch zum Erfolg und schenken eine Atempause. Darüber kann man sich freuen. Wenn es einmal einen Friedensvertrag geben sollte, den alle bejubeln und loben, sollten wir, nach dem, wie ich meine Bibel verstehe, sehr vorsichtig sein. So wie ich persönlich die politische und sonstige Lage einschätzen kann und wie ich biblische Prophetien verstehe und auch heutige Prophetien, die es dazu gibt, steht durchaus noch Schlimmes oder Schlimmeres bevor, sowohl für Israel als auch die Umgebung. Und falls das überhaupt zu fassen sein wird, dann höchstens in den Kategorien Gottes Gericht oder Gottes letzter Ruf zur Umkehr. Klar ist, das Kernproblem im Nahen Osten ist menschlich nicht lösbar. Militärisch nicht, beziehungsweise das kann man sich und will man sich nicht vorstellen, der Preis wäre unvorstellbar hoch, und politisch erst recht nicht. Das maximal Mögliche sind zeitweilige Atempausen. Die eigentliche Lösung und Erlösung kann nur und wird nur durch Gott selbst und seinen Messias kommen. Übrigens, auch die Gemeinde Gottes und Kirche von Jesus Christus kann bei aller Mühe, zu der wir verpflichtet sind, am Ende nur durch Gott selbst gerettet werden und zum Ziel gebracht werden. Und Gott wird das tun. Durch seinen Sohn Jesus Christus und in der Kraft seines Geistes. Und genau das wird uns als Christen wieder neu verbinden mit Gottes erstgeliebtem und ersterwähltem Volk Israel. Hoffentlich sind wir dabei. PS: Auch du kannst dich trotz aller deiner hervorragenden Fähigkeiten nicht selbst retten und erlösen. Das kann nur der Messias Jesus tun. Und auch das verbindet dich mit seinem Volk Israel.